Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MindClass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
So. Wolltest du nicht schon mal arbeiten, hast du gesagt?
Der Grill läuft schon, guck mal, der dampft schon vor sich hin. Und die Idee ist, wenn wir fertig sind mit unserem Podcast, dass das durchgeglüht ist und vielleicht machen wir auch, lege ich schon nebenbei so ein bisschen auf.
Aber jetzt haben wir ein Problem, jetzt hast du, die Mädels betrinken sich schon.
Die Mädels betrinken sich.
Hallo, jetzt haben wir das Problem, dass hier was Leckeres zu essen steht.
Ich kann auch
jetzt
du kannst ja schon essen.
Ich kann ist ja nicht beim ist Podcast ja Pflicht, aufnehmen essen.
Es ist ja Pflicht, Chips zu essen bei Podcasts. Wenn ich mir die Podcasts berühmter Leute anhöre, essen die alle Chips.
Genau.
Und erzählen permanent, wie schön der Wein schmeckt.
Und ich nur
verstehen werde.
Und ich habe neulich eine Anmerkung bekommen, in der stand, ein großer Dank dafür, dass wir zumindest nie essen, wenn wir aufnehmen.
So, falls ihr jetzt zufällig zugeschaltet habt, werdet ihr merken, dass der Falk und ich mal wieder nebeneinander sitzen. Der Falk besucht mich im Moment gerade im wunderschönen Plau am See. Ich habe jetzt das wunderschön vor Plau gesetzt, in der Hoffnung, der Falk würde das bestätigen.
Ich bin so müde.
Wir sind seit heute Morgen kamen die beiden, die Farina und der Falk, zu uns zum Frühstück in unser schönes neues Haus. Und den Rest des Tages haben wir auf dem Wasser verbracht, auf mein Bötchen. Der Falk ist immer noch zu müde zum Sprechen. Drum rede ich jetzt einfach weiter. Nein, Falk. Wie war es denn heute?
Also mir war ja klar, die Fahrt nach Mecklenburg ist ja ich hatte ja eine Mission. Ich habe ja eine tiefe Liebe für dieses Bundesland, für diese Region. Bundesland liegt politisch, für die Gegend. Und die wollte ich Farina zeigen. Und die ersten Tage waren nicht so einfach, weil wir einfach nicht das richtige Hotel gebucht haben und komische Begegnungen hatten und solche Sachen. Und ich hatte schon so ein bisschen Sorge, dass diese Mission irgendwie scheitert, Farina irgendwie diese Liebe darzustellen. Und ja.
Geht das nicht auch immer so ein bisschen mit der Erwartungshaltung einher, wenn man so in Erinnerung von vor vier Jahren eine mega Betreuung hatte und dann denkst du so, und jetzt zeige ich mal meiner zukünftigen Frau die Gegend und erwischst du dann so ein blödes Hotel, was überhaupt nicht performt und alles bricht in sich zusammen, die ganze Dramaturgie fällt in sich zusammen.
Das war genau das Ding. Ja. Riesenerwartungshaltung. Man muss sagen, 2014 war irgendwie, als ich hier war, das intensivste und geilste Mal. Und es stimmt, ich habe Farina auch immer ganz, ganz viel davon erzählt und dann sind wir los und dann kamen wir an und dann ist ja hier gerade 8-mal so viel los wie sonst, glaube ich, ne? In unserem Corona-Sommer. Überall parkende Autos, Menschen, 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 Menschen. Da hatte ich schon fast den Kaffee auf, das stimmt. Ja, Erwartungshaltung. Ja.
Aber komischerweise, heute in Plau war nichts los. Wir sind dann mit dem Boot einmal über den Plauer See nach Malchow rüber, haben Eis gegessen, haben uns gewundert, dass im Stadthafen so viel Platz war. Mhm. Und wir haben nicht mal lange suchen müssen nach einer Anlegestelle. Und als wir mit dem Eisessen fertig waren, waren, glaube ich, nur noch 2 Boote im Stadthafen. Ja. Also es war wirklich auf einmal mächtig leer.
Ja, viele Menschen ist für mich tatsächlich nicht so einfach, aber wann war das, Schatz, du bist auch in der Nähe, vorgestern oder was, ne? Da habe ich mich dann beruhigt, habe auch, wie du es gerade so schön analysiert hast, gemerkt, okay, krass, eigentlich das Hotel ist ja nicht mein Problem, wenn das Hotel nicht so gut ist, das war meine Erwartungshaltung und dann war es aber auch okay, dann hingen wir abends im Hafen rum und dann waren mir auch die Menschen wurscht, die mir vielleicht zu viel waren und so, dann war es schon wieder in Ordnung, das ist so ein Ding, aber heute haben wir ja natürlich jetzt, das muss man mal sagen, ne? Also wir sind hier heute Morgen angekommen um 10, ne? Kurz vor 10. Mhm. Jetzt jeder, der den Podcast aufmerksam hört, von anderen gehört hat, dass er was gehört hat und so, die Caro macht einfach eine Gastgeberschaft, die ist einzigartig und nicht, weil ich jetzt nett sein möchte, sondern sie verneigt sich, die ist wirklich einzigartig und das ist ja schon mal erlebt und war völlig geflasht und unvorbereitet bin ich da reingerutscht. Wenn es halt so losgeht, ist das schon mal was anderes, ne? Wenn du den Tag startest mit so einer Gastgeberschaft, mit so einem positiven Gespräch, haben wir lange gequatscht auch.
Wir haben 2 Stunden gefrühstückt, ja.
Genau. Dann sind wir raus auf den See und du hast ja, ich habe mich halt da wahnsinnig drauf gefreut, weil du dich ja oft, hier sitzen wir nicht unterm Apfelbaum, sondern unter der
Magnolie.
Magnolie, der Förstersohn, das ist mein Vater, jetzt regt er sich auf im Himmel oben. Ich habe schon mal von so einem gestressten Zuhörer zu hören bekommen, der Steffen macht immer so einen auf entspannt. Ja, und ich habe mich total darauf gefreut, dass wir dann auch mal hier abhängen und hier mal aufnehmen und mal rausfahren auf den See und so. Und wenn ich dann in Ratingen aufnehme, unter meiner Feuerwehrsirene zwischen den Häusern und du erzählst irgendwie von der Müritz, das ist ja schon immer so ein Kontrast.
Ja. Ich mache ja keinen auf entspannt, das ist ja entspannt.
Genau. Ich muss
jetzt mal zugeben.
Das wollte ich sagen. Ja.
Weit davon entfernt, ich muss mich da gar nicht inszenieren.
Das wollte ich sagen. Jetzt haben wir heute, boah, wieder, wie viele Stunden waren wir jetzt draußen?
Jetzt haben von 12, was haben wir jetzt? Um halb
acht,
sieben?
Kurz ja, acht.
7 Stunden, 8 Stunden waren wir auf dem Wasser.
Und ich weiß ja schon, was Wasser mit uns macht, grundsätzlich. Hm. So, das ist immer schon so ein, ja.
Ein Element, was einen echt, also mich bringt das Element tatsächlich permanent zur Ruhe. Wir haben ja vorhin im Boot schon drüber gesprochen. Weißt du, wir haben die ganze Zeit, wir haben 8 Stunden durchgelabert. Die Mädels saßen vorne. Meine Frau ist heiser mittlerweile, weil sie immer gegen den Wind angebrüllt hat. Die Farina hat zurückgebrüllt. Und wir zwei, wir saßen ja am Steuer und haben jetzt die letzten 8 Stunden durchgequatscht. Und das ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass jetzt unser ganzes Pulver verschossen ist. Und du bist auf einmal jetzt so in dieser Ruhe.
Nee.
Vorhin auf dem Boot, da habe ich dich ja gar nicht stoppen können. Wir sind uns wieder gegenseitig ins Wort gefallen.
Genau, aber das ist ja gut so. Also ich finde, dass die Ruhe, also mal sehen, was wir jetzt daraus machen. Aber die Ruhe ist ja das, was am Ende wirklich die, das ist so die Essenz des Tages, finde ich immer. Was dann noch übrig ist, ist das richtig Wertvolle, empfinde ich so. Also wenn wir jetzt hier zusammensitzen, du hast einen, ich habe dem, der Steffen musste jetzt Alkohol trinken.
Nein, das stimmt nicht. Ich habe einen alkoholfreien Gin. Genau. Ja, Siegfried, super geiles Zeug.
Ja, ich habe meinen Kaffee bekommen. Die Caro sagte, du rührst immer in deiner Kaffeetasse rum, wenn du aufnimmst. Und deswegen habe ich einen Kaffee bekommen. Das fand ich sehr süß. Und ich finde, dass die Essenz am Ende eines Tages, auch wenn es vielleicht manchmal nur ein Satz ist, ist so das Wertvollste. Und deswegen habe ich mich eigentlich sehr darauf gefreut, dass wir hier ein bisschen in die Ruhe kommen und vielleicht gar nicht uns so viel um die Ohren werfen wie auf dem Boot. Da war unglaublich viel dabei. Aber den Podcast hättest du halt in der Woche nicht hören können. So. Und ein Satz ist jetzt bescheuert, sich auf einen Satz zu berufen, den man selber gesagt hat, aber ich habe irgendwann so rausgeguckt und mal einen ruhigen Moment gefunden, in dem wir da nicht gelabert haben, und da habe ich halt gesagt, so ein Tag wie dieser, mit Menschen wie diesen auf dem Wasser, so weit draußen von dem, was du im Alltag so hast, stellt auch Dinge in Frage, die sind oder sein werden einfach, ja, oder die man jetzt sieht, wie sie sein werden, die stellt sogar Lebensmodelle, also nicht im Sinne von.
Jetzt fängst du schon wieder an. Wir haben vorhin auf dem Boot drüber gesprochen. Der Satz war viel kürzer. So ein Tag wie dieser stellt Dinge in Frage. Punkt.
Warte mal kurz. Bevor wir jetzt vernünftig werden. Was hat die Caro gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt? Der Falk denkt wieder über. Was hast du gesagt?
Der Falk denkt schon wieder viel zu kompliziert.
Ja. Nee, du hast gesagt, der Falk denkt schon wieder an Dinge.
Ja.
Okay, dann mach's kürzer. Ich habe gesagt, ich stelle. Was habe ich denn gesagt?
Du hast gesagt, Tage wie diese stellen ganze Lebensmodelle in Frage.
Genau.
Stellen vieles in Frage.
Genau.
Alles in Frage, ja.
Genau.
Jetzt hast du den Satz wieder lang gemacht und schon wieder angefangen, Dinge ein- und auszuschließen.
Ein- und auszuschließen?
Ja, auszuschließen. Ja, unter Umständen, wenn man aufs Wasser guckt,
dann kann es
manchmal sein.
Nein. Ich hab wirklich in Frage gestellt. Es gibt bei uns in der Gegend ist ja einfach so, du bezahlst halt unglaublich viel Geld für unglaublich wenig Wohnraum. Hier ist es irgendwie umgekehrt, bekommst aber die 8-fache Qualität dafür. Und ja, da können wir noch eine Stunde drüber reden. Das haben wir 8 Stunden lang gemacht. Aber es ist wirklich so, dass so ein Tag Unbeschwertheit, das macht das Wasser mit mir. Mit anderen Leuten ist es vielleicht so, dass sie in den Wald gehen müssen oder dass sie, was auch immer, von mir aus können sie Minigolf spielen gehen. Aber diese Dinge, die uns so glücklich oder entspannt machen, erlauben wir uns so oft nicht.
Mhm.
Und somit merken wir manchmal gar nicht, was wir wollen.
Ja. Also ich glaube, dass es manchmal sehr, sehr klar auf der Hand liegt, was man eigentlich will, wenn man mal in sich reinhört. Das haben wir ja schon so oft thematisiert, dass es Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, solche Kraftorte gibt, wie die Mecklenburgische Seenplatte. Ist ja für dich auch ein Kraftort, den du jetzt Farina zeigen wolltest. Also das ist ein Ort, der irgendwas mit dir macht. Und zwar, ja, versuchst du jetzt rauszukriegen, ob das nur ist, weil du jetzt hier im Urlaub bist und von einem abschalten kannst. Oder ob das vielleicht auch eine dauerhafte Lösung ist. Ne? Also das und diese zweite Frage, ist das auch so, wenn es dauerhaft ist, die kann ich jetzt hier nach der Zeit mit Ja beantworten. Also für mich. Ne?
Ja.
Wir haben halt irgendwann diesen radikalen Schritt sind wir gegangen und gesagt, okay, jetzt haben wir so lange so lange sind wir hier immer in Urlaub gefahren oder haben uns hier entspannt, bis wir irgendwann mal das Ding umgedreht haben und gesagt haben, wenn ich wirklich noch mal nach Hamburg muss, dann wohne ich doch lieber hier und fahre nach Hamburg. Weil so oft bin ich dann auch nicht nach Hamburg gefahren. Mhm. Na, das gleiche mit Berlin. Also wenn ich nach Berlin will, dann fahre ich nach Berlin. Das kann ich von hier machen oder von wo auch immer. Weißt du?
Ich muss mal gucken, was ich daraus mache. Ich hatte eigentlich vor, wir haben immer, wenn wir unterwegs sind, wenn wir irgendwas machen, machen wir Instagram-Stories. Wie heißt das? Wie heißt denn das?
Insta-Stories.
Ja, Insta-Story heißt das. Und dann kannst du das als Favorit, wie heißt denn das? Als Highlight kannst du das dann speichern, so dass es so ein persönliches Poesiealbum des Urlaubs. Eigentlich war meine Idee gerade, dahin zu schreiben, das war der Tag für uns und nur so ein Foto von einer Kaffeetasse an Deck oder so. Muss ich mal überlegen, ob das vielleicht für den Podcast doch gut ist, ein paar Bilder zu posten. Mal gucken. Könnt ihr mal gucken
bei mir. Du badest mit den Enten, das ist ein schönes Bild gewesen.
Ja, das hast du mir gerade geschickt. Vielen Dank. Ich habe mich gerade erst gesehen. Ja. Steffen hat mich fotografiert, während ich die Enten verfolgt habe im Wasser. Wir sind ins Wasser gesprungen auch. Mhm. Mal gucken, guckt mal bei mir auf dem Instagram. Vielleicht habe ich es auch hochgeladen, die ganzen Bilder. Es ist halt so, dass ich habe viele Zweifel gehört, wenn es um sowas geht, mit Umziehen, woanders leben und so. Und wir sind ja nur im gleichen Land, ne? Aber trotzdem höre ich immer wieder, auch weil wir im Podcast viel davon sprechen, so Zweifler. Gleichzeitig weiß aber auch die Hälfte derer gar nicht, was hier los ist. Das gilt übrigens auch für Bayern und auch für die Ostsee an sich und für alle München. Ganz viele Menschen kennen das Land gar nicht und die Unterschiede, die manchmal 200 Kilometer ausmachen.
Du weißt, wie oft ich in Berlin bin, wenn ich da gerade in meinem beruflichen Umfeld die Leute fragen, aber du wohnst nicht in Berlin. Ich sage, nee, ich wohne ein Stück oben, Mecklenburgische Seenplatte. Mhm. Oh, wo ist das denn?
Ja, genau.
Ich denke, ey, du wohnst eigentlich eine Stunde davon entfernt, wohnst in Berlin, weißt noch nicht mal, dass die Mecklenburgische Seenplatte ein Stündchen Fahrt ist oder so.
Genau, und viele Leute kennen das nicht. Sie haben dann ihre Hut und dann waren sie vielleicht als Kind oder als Jugendlicher oder wie auch immer mal in der Eifel und im Sauerland oder weiter unten warst du halt im Bayerischen Wald oder was. Aber viele Leute haben die Vielfalt dieses Landes gar nicht im Blick. Und ich will jetzt gar nicht nur für die Mecklenburgische Seenplatte sprechen, sondern das kann auch, viele Menschen ziehen die Berge an, das ist bei mir nicht so, aber viele Menschen kennen die Berge nicht. Also, ich habe Farina vor 3 Jahren, glaube ich, zum Geburtstag ein Wochenende geschenkt, wo wir dann auf die Zugspitze gegangen sind, gesagt habe, du bist mein Superlativ und deswegen gehen wir jetzt mal auf zumindest deutsche Superlativ und fahren da hoch. Und das war wunderschön. Nachher haben wir aber doch gemerkt, gut, aber jetzt Bayern ist schön da. Alle paar Jahre müssen wir wahrscheinlich auch mal hin, um es einfach nochmal gesehen zu haben. Und ich liebe den Eibsee und da die Gegend, aber im Großen und Ganzen kommen wir ans Meer, ans Wasser, an den See und sind in 13,2 Minuten entspannt. Ja. Und ich finde es so schade, dass so viele Menschen sich nicht bewegen im Land und dann solche Kraftorte unter Umständen noch gar nicht herausgefunden
haben. Gar nicht finden, ja.
Gar nicht.
Ja, mittlerweile ist ja auch das Haus für mich schon Kraftort gewesen. Also wenn ich darüber nachdenke, dass ich ja eigentlich am Anfang noch, ich meine, ihr habt es ja alle mitgehört, nur so 2, 3 Momente hatte, wo ich irgendwie noch so ein bisschen unsicher war, ob das hier das Richtige ist. Mittlerweile, du siehst es ja, ne?
Also ich bin sehr glücklich, dass es nicht anders gekommen ist, weil ich ja in der Episode, kurz nachdem ihr gekauft habt, war das, glaube ich, ne?
Ja.
Da hast du gerade erst die eine erste Regipsplatte weggerissen, weil wir darüber gesprochen haben, darunter irgendwas Geiles ist. Ja. Da sah es ja alles noch ein bisschen schlimm aus und was habe ich da gesagt? Du wirst dich schon noch verlieben mit jedem Stein, genau, den ihr umdreht oder irgendwie sowas, habe ich da gesagt. Und es ist wirklich, weil es so unkonventionell ist, so besonders aber auch. Das muss man ehrlicherweise sagen. Also es ist nicht einfach nur irgendein schönes Haus, das ihr gekauft habt, was schön ist, sondern hättet ihr nicht diese Wand da rausgebrochen, die sonst keiner rausgebrochen hätte. Und ja, ist ja so. Diese beiden weiten offenen, das hätte nicht gewirkt. Oder hättet ihr im Gästezimmer nicht einfach die Tapeten abgekratzt und es so gelassen, wie es ist, dann wäre es nicht so schön gewesen. Oder dass ihr das hier so lasst. Bleibt das so?
Ja, das war auch überdingst. Also wir sind hier gerade, er zeigt auf die Mauer. Es gibt bei uns im Hof im Garten so eine Mauer, die der Nachbar gemauert hat und wo auf der anderen Seite einfach der ganze Mörtel durch die Steine sich ausdrücken.
Ja.
Und das sieht auch irgendwie sehr unkonventionell aus. Aber auf der anderen Seite sieht es toll aus. So, also wie eine Mauer.
Ja.
Und bei uns, wir haben hier die Rückseite der Mauer und das war hier vorher auch überbaut mit Sichtschutz.
Mhm. Elementen. Ja, aber das ist halt besonders. Und das hat eine gewisse Parallele zu dieser Idee. Also es ist jetzt ja gar nicht unsere Idee, weil an einem Tag, an dem ich fasziniert bin von was auch immer, werde ich nicht sagen, jetzt ziehe ich hier um oder so. Deswegen kann ich da heute gar nicht von sprechen. Aber wenn wir davon sprechen, dass Menschen so Wege gehen, wie ihr die gegangen seid, zu sagen, okay, pass auf, unser Leben bisher war dieses. und wir gehen jetzt in eine ganz andere Region, ändern komplett unseren Lebensmittelpunkt, dann ist es auch oft für viele Menschen ist das unkonventionell, das zu tun.
Und das können sich halt viele verbieten sich das. Aber du ja auch, wir haben das ja heute im Gespräch gehabt, dass dir 20 Gründe einfallen, warum du in Düsseldorf bleiben musst.
Ja? Und, oder fünf, aber ja.
Ja, ist so, ja. Na klar. Und wenn man irgendwas möchte, sag ich immer, dann findet man Lösungen. Und wenn man etwas nicht möchte, dann findet man Gründe dafür.
Genau. Also. Ja, ich wehre mich aber auch, um nichts zu überstürzen. Also ich würde an einem Tag, ich könnte jetzt auch so brennen, dass ich wüsste, wir machen das morgen. Mhm. Aus meinem Gefühl würde ich dir heute tatsächlich, also die Essenz würdest du gar nicht kriegen. Auch also als Ängster und im Team. Farina kriegt sie auch nicht. Also wir haben gerade drüber gesprochen. Ich liebe
es, Dinge zu überstürzen. Ne?
Ja. glaube mir, egal was passiert, alle Leute glauben ja, es wäre, was ich dann tun würde, immer überstürzt. Also die meisten Menschen wollen ja 4 Jahre drüber nachdenken, über das, was sie tun. Ne? Aber an dem, es ist halt dann der falsche Abend. Also heute würde ich nicht sagen, ich ziehe irgendwo um, aber
das wollte ich von dir jetzt auch nicht hören.
Nee, genau, aber das ist halt.
Nein, ich finde nur, man sollte sich nicht im Leben zu viele Dinge verbieten. Ja, und sich Denkverbote auferlegen, weil es angeblich nicht geht. Weil es gibt am Ende für alles gibt es eine Lösung.
Du, jetzt nicht danke, Schatz, jetzt kriegen wir schon das Essen gereicht, aber dann kriege ich Ärger mit dem einen oder anderen Hörer, wenn wir anfangen zu schmatzen jetzt. Dankeschön. ich finde besonders. Mecklenburg passt zu dem, was du gerade gesagt hast, weil viele Leute halten diese Veränderung auch für die absolute Exklusivität, die sie vielleicht sich nicht erlauben können, dürfen, wollen, was auch immer, weil man die Vorstellung hat, am Wasser leben, jetzt in deinem Fall ein Boot haben und so, das ist alles, was für die Neureichen, die 1 Million für ein Boot haben und solche Sachen.
Nicht, ja.
Genau. Und Mecklenburg war vor vielen Jahren, das habe ich vorhin schon vor 2-3 Jahren mal erzählt, ich bin viel nach Parchim, wir sind ja hier um die Ecke von Parchim, ich bin viel nach Parchim gependelt, eine Zeit lang mit einer meiner Ex-Freundinnen und haben die Eltern dort besucht und da habe ich in Düsseldorf-Hubelrath gewohnt. Das ist ja so ein, das ist eine Stufe besser als Kaiserswerth. Also das ist so ein, auf dem Land auch, da haben wir so einen Gutshof, eine Mietswohnung gehabt und so. Und wenn ich da in die Tanke gefahren bin, dann stand mein, was war das zu der Zeit, Ford Mondeo zwischen Bentley und S-Klasse und so. Und da hast du aber auch, man nimmt dann so ein bisschen was davon an. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehst. Egal, wie viel ich mich gewehrt habe, ich habe davon was angenommen und es war sehr, sehr reinigend, dass wir tatsächlich eine Zeit lang alle 2 Wochen die 650 Kilometer hin und zurück für ein Wochenende. Freitags nach der Arbeit los, sonntags nachmittags zurück nach Parchim gefahren sind, weil da haben wir uns mit allen Nachbarn getroffen, um zu feiern, dass Manfred einen Ford Sierra gekauft hat mit 260.000 Kilometern.
Ja, und für 500 Euro.
Für 500 Euro. Und während wir den Grill angemacht haben und die Leute was zu essen mitbrachten, hat ein Kumpel noch die Bremsscheiben gewechselt. Also,
genau. Und hat dann rausgekriegt, dass der doch die Kupplung auch durch ist. Und dann hat er gesagt, aber die machen wir Montag.
Genau.
Kommst du kurz vor 8, dann mache ich dir die.
Genau, ja. Genau. Und Mecklenburg, das will ich auch für andere Stadt wahrscheinlich, also es wird für andere Gegenden auch gelten, aber für mich ist es so, dass mich das immer wieder hart geerdet hat und ich liebe es, wie viele Dacias hier rumfahren. Ich liebe diese Dacias überall. Ich sehe mich bald mit Dacia kaufen. Und es hat einfach so viele Punkte, die so wundervoll erdend sind und gleichzeitig sind die Leute näher beieinander, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich möchte nicht andere Länder ich darf mich nicht so entschuldigen, habe ich gelernt. Ne?
Ja. kriegt ja gleich böse Blicke von den Mädels.
Ja, voll geil. Wir sind bei Monika Manfred angekommen, bevor wir jetzt mal zu euch hier gleich kommen, in Parchim und Farina war in 30 Sekunden quasi in die Familie aufgenommen und da gab es die Situation, als ich vor 6 Jahren bei denen zu Besuch war, da stehe ich im Wohnzimmer und dann kam der Nachbar, der liebe Dirk, zur Tür rein, in Unterbuchse mit einem Handtuch auf der Schulter und sagt, Moin Falk, und ging an mir vorbei und ich denke, was macht er? Und dann haben sie ausgemacht, ja, er hat beim Bad renovieren geholfen, weil die Wanne jetzt noch größer ist und die Bedingung war, er darf dann zum Baden kommen und jetzt kommt er alle zweimal die Woche kommt er zum Baden. Ja. Und das sind Dinge, darüber wundert sich hier keiner so richtig.
Nee, das ist relativ.
Da hat er einen Schlüssel und dann sitzt du da am Fernsehen. Ach ja, stimmt ja, Donnerstag, Dirk. Viel Spaß, du hast ja 2 Stunden baden und dann. Und das sind diese Kleinigkeiten, die einfach was wirklich Besonderes ausmachen. Wir treffen deinen Nachbarn, du sagst Andi. Direkt, Andi, ne? Du sagst direkt, das ist Farina und Falk, hi, moin. Und dann stellt man sich aber auch vor, man sagt nicht nur guten Tag und guckt dann verschüchtert weg, sondern man ist halt beieinander. Ich weiß nicht, wie hieß der Nachbar von Manfred, ich hab's jetzt vergessen. Stevie, nee. Verdammt. Egal, aber also du bist in 3 Minuten in diversen engen Kreisen drin und die Verbindung aus der Enge also im Positiven jetzt, der Wärme, Nestwärme, wie auch immer, das ist ein bisschen sehr viel, aber und die Verbindung daraus, wie man runterkommt, wie ein Dacia genug ist, wie nicht alle, dieses Boot ist ja, also die Leute glauben ja, glaube ich, immer noch, dass du eine halbe Million für das Boot gekauft bezahlt hast und dass dein Bootsschuppen, in dem das Boot steht, 260.000 Euro kostet.
Ja, das ist ja wahrscheinlich überall mit Swarovski-Steinen besetzt.
Genau, und das ist eben nicht so. Und in Mecklenburg, es mag Gegenden geben, wo man, wenn man ein Boot hat, ich weiß nicht, wie es am Chiemsee ist, das wäre jetzt ein Vorurteil von meiner Seite.
Ja, am Chiemsee ist ja, der bezahlst du für Liegeplatz und Boot mit Sicherheit mehr. Aber hier ist es so halt wie ein Ford Fiesta.
So, und das Geile ist halt, wer halt keinen Job hat, das ist jetzt auch sehr krass beschrieben, aber du hast durch alle Schichten, sagen wir mal so, durch alle, wie nennen wir das denn? Durch alle
Sozialen Schichten,
mhm. So. Also es ist halt nicht die Frage, ob man ein Boot hat, sondern welches Boot man hat. Und wenn du,
das
ist ein kleines Boot oder ein altes Boot.
Die gibt es auch ein paar Leute, die überhaupt nicht wissen, dass sie, oder die überhaupt keinen Bezug zu Wasser haben. Die wohnen dann hier und gucken aufs Wasser, aber das geht auch.
Ja, aber viele Einheimische haben schon so ein Ding. Ich habe nicht den Eindruck, wenn ich das ein oder andere Boot gesehen habe, dass du dafür Millionen aufbringen musst, sondern kaufst du halt keinen Neuwagen, sondern gebrauchten, dann hast du noch Platz fürs Boot. So.
Ja.
Und das ist halt in allen Bezügen, also selbst diese Wassersportkiste, also ist hier nicht elitär. Autos sind teurer
als Boote hier. Also
viel teurer. Naja, eben. Und diese und selbst der Wassersport, der selbst im Ruhrgebiet relativ elitär ist, muss man einfach mal sagen,
ja.
Ist hier so ein bisschen gebremst. Und deswegen ist das eine Gegend, die sehr, sehr reinigend ist. Damals war es dann Bentley, Mercedes, Ford, Mondeo. Heute ist es halt diese Bootsgeschichte. Und das zeigt halt, dass diese Lebensveränderung nicht unbezahlbar ist. Das ist das erste Argument von den meisten Leuten, glaube ich. Hm. Das kann ich nicht machen. Ich habe doch hier das Haus zu bezahlen und dies und das.
Ja. Naja, also ich stelle mir immer die Frage, also du hast ein Leben und die Qualität deines Lebens bestimmst du, niemand anders. Und nur weil du jetzt eine bestimmte, also wir können ja glücklich sein, dass wir in Deutschland leben und uns das Bundesland frei aussuchen können. Mhm. Auch die Gegend, in der wir leben, können wir uns frei aussuchen. Und nur weil ich bin in Halle irgendwann mal geboren. Mhm. Nur weil ich in Halle geboren bin, heißt das ja nicht, dass ich jetzt mein ganzes Leben in Halle bleiben muss, wenn ich Halle schrecklich finde. Mhm. Ich bin ja jetzt damals nicht aus Halle weggezogen, weil die Stadt hässlich war, sondern weil damals die Grenzen aufgingen und ich in die große weite Welt wollte. Mhm. Hab dann 30 Jahre in Hamburg gelebt und hab mich da mehr oder weniger auch wohlgefühlt, habe dann aber festgestellt, dass es hier irgendwie dann doch noch mal schöner ist für mich. Dass ich mit den Leuten besser klarkomme, dass ist die Lebensqualität einfach, das war ja auch damals der Schritt von Halle nach Hamburg, die Lebensqualität zu erhöhen. Das ist ja, du hast ein Leben, nicht drei oder so. Du kannst nicht sagen, okay, in dem Leben bin ich jetzt, sei mir nicht böse, in Düsseldorf halt und dann habe ich halt, ich kann da nicht wegziehen, weil da habe ich zwei Hunde und dann noch einen Freund und so. Ich habe auch Freunde und die besuche ich auch, aber die wohnen halt der eine in Bremen, der andere in Berlin, der dritte in Halle und der vierte im Ruhrgebiet oder sowas. Aber es ist ja nicht so, dass du permanent mit denen zusammenhängst oder so. Du hast ja auch ein anderes Leben. Ja. Und mir ist, also lieber habe ich eine Lebensqualität, die auch zu finanzieren ist. Was nützt es mir in Hamburg, wenn ich um dort zu leben, so dermaßen viel arbeiten muss? Ich komme halt nicht aus einer sozialen Schicht, die gestopft ist bis oben und wo ich einfach in Alsternähe irgendwie mir ein Haus kaufe. Mhm. Das ist für mich unerschwinglich, sowas. Mhm. Und wenn ich am Wasser wohnen will, dann bietet sich die Mecklenburgische Seenplatte an.
Du bezahlst ja halt in wirklich toller Lage für ein Haus so viel wie bei uns für ein Apartment.
Das ja, und dann kannst du ja überlegen, hast du wirklich was von deinem Leben, weil du halt nicht jede freie Minute darüber nachdenkst, Geschäfte zu machen oder Business zu machen, sondern kannst du wirklich leben und das bisschen, was du zum Leben hier brauchst, irgendwie aufbringen. Hm. Dafür aber geil leben. Also, und das habe ich, das verstehe ich immer nicht, dass das auch Leute irgendwie mitten in Frankfurt oder mitten in Düsseldorf für ein Heidengeld und dann auch noch ihr Auto irgendwo unterbringen müssen, für ein Geld, wo du hier irgendwie Liegeplatz mit Boot kriegst, weißt du?
Ach, Garage meinst du? Ja, ich habe durchaus schon Garagenpreise von 120, 150 Euro gesehen. Hm. Also, die meisten Menschen, ich nehme mich da jetzt mal heute raus, weil ich ja selber in Denkprozessen bin, das passt jetzt nicht dazu. So, aber ganz grundsätzlich weiß der Mensch, und ich nehme mich da nehme ich mich mit rein, bis vor kürzester Zeit, weiß der Mensch ja gar nicht, was er für Möglichkeiten hat. Und hat es auch noch nie ausprobiert, weil wir heute auch gar keine Ruhe mehr haben, drüber nachzudenken. Ich habe gerade dieses Buch Stille, ich weiß nicht, ob du das kennst, habe ich gerade durchgelesen, das ist ganz interessant zum Thema Stille. der Mensch braucht eigentlich in seiner, also in der Uridee braucht der Mensch diese stillen Momente, diese, früher bist du rausgegangen zur Jagd und musstest halt warten. Ja. Weil du bist ja nicht rausgegangen und hast dann auf drei eingezäunte Rinder geschossen oder Rehe oder was, sondern du hast teilweise 6 Stunden im Wald gestanden. Und es gab ganz viele stille Momente, in den Menschen durch fast alle Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende, bis dass wir irgendwann dazu gekommen sind, dass wir keinen stillen Moment mehr finden. Und wenn wir einen stillen Moment finden, knüpfen wir schnell das Handy uns vor und was auch immer. Mhm. Und oder selbst wenn es ein Buch ist, was ich ja immer propagiere, den Moment sich hinzusetzen und ob du dann meditierst, nur aufs Wasser rausguckst, ob wir das gleichsetzen, scheißegal. Aber die Stille ist eigentlich für den Menschen nötig, um seine eigenen Bedürfnisse zu erforschen. Und es gibt da so viele Bücher, Ausarbeitungen, Forschungen drüber, dass der Mensch die Stille braucht. Und wenn es eine halbe Stunde am Tag ist, 10 Minuten am Tag sind, in den Himmel gucken, genauso übrigens, wie du da gerade sitzt. Ich habe leider keine Kamera zur Hand. Und in so vielen Lebenssituationen haben wir über Jahre, manchmal über Jahrzehnte, keine richtige Stille. Weil wenn du todmüde bist am Abend zum Beispiel, hilft dir die Stille auch nichts mehr, dann fällst du nur noch um.
Und wenn du mal durch Berlin läufst, dann ist halt die Freakdichte auch relativ hoch. Du kannst aber jede andere Großstadt nehmen. Ich sage mal, da ist der ganz große Freakbaum einmal geschüttelt worden. Mhm. Na klar macht dich so eine Stadt krank. Wenn du keinen Moment der Stille hast, wenn alle auch irgendwie nervös sind und gestresst und miteinander umgehen und das auch schon normal finden. Und das möchte ich nicht akzeptieren. Also das, dann heißt es mir, ja, die Berliner sind so direkt oder im Ruhrgebiet, dann ist man so auf dem Punkt. Das kommt ja von irgendwo her. Und es gibt einen Grund, warum, du hast es vorhin gesagt, die hier irgendwie, hier oben in Norddeutschland, alle irgendwie anders drauf sind. Ein bisschen entspannter, ein bisschen entschleunigter. Reden nicht ganz so schnell. Das hat natürlich damit zu tun, dass dich ja auch keiner stresst. Und da wirst du ja angesteckt in Großstädten vom Stress, von der Geschwindigkeit, von allem, was dich umgibt. Und wenn du dann angepupst wirst von morgens bis abends, ob das vom Bäcker, für mich ist es anpupsen, für einen Berliner würde ich sagen, wieso, der hat mir doch nur 2,50 Euro gesagt. Mhm. Weißt du? Aber aus dem Mund von einem Berliner, 2,50 Euro! Weißt du, klingt das natürlich für mich immer wie ein Befehl, wie ein Preußischer oder wie hau ab! Alter, weißt du? Und das hast du ja hier nicht so.
Ich kann nicht mitsprechen, ob das sich für Menschen auch heimisch anfühlen kann und so. Keine Ahnung, ich bin da auch kein Typ für. Weiß ich nicht, will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wohin ich gerade wollte und weiter will, ist, dass vielleicht du, wenn du zuhörst, aber unzählige Menschen, wenn du nur mit ihnen spazieren gehst, und du beobachtest sie, wie sie mit dir spazieren gehen. Sie gucken nicht mal übers Wasser oder irgendwas. Also jetzt waren wir im Wasser unterwegs. Sie gucken nicht über die Felder, in den Wald, was auch immer. Sondern sie latschen neben dir her und reden die ganze Zeit über ihr Problem, über was auch immer. Und dann bleibst du kurz stehen und sie bleiben irritiert stehen. Und du stehen bleibst und erzählen weiter. Und wenn du dann sagst, kannst du ganz kurz einfach ruhig sein? Und wenn sie dann nicht sauer sind, dann gucken sie, wie bitte? Und dann machst du so. Und auf einmal merkst du immer mehr, jetzt sind hier gerade ein paar Schwalben und dann fängst du an zu hören und zum Shutdown hatten wir die Situation in der Nähe vom Flughafen, Totenstille, nur Vögel und so. Und diese Momente, da gibt es Menschen, die sind erschrocken, was es alles zu hören gibt, wenn wir nicht irgendwas machen. Wenn wir nicht laufen, wenn wir nicht das Knirschen unter den Füßen, wenn wir einfach sinnlos irgendwo stehen, jetzt habe ich sogar sinnlos dazu gesagt, genauso empfinden sie das. Und ich empfehle so viel, deswegen ist Meditation, Yoga auch so ein Riesending. Ich persönlich kann Yoga nicht so gut, ich brauche einen Sinn, da brauche ich Tai Chi, da kann ich eine Blume machen und die Erde und kann da irgendwelche. Aber das führt Leute dazu, dass sie sich über, wie viele Leute machen Yoga und fangen plötzlich an, sich ein bisschen ökomäßiger zu kleiden und auch über ihre Beziehungen nachzudenken und so. Das passiert ganz oft, wenn sie dann so mit Mitte 40 plötzlich ein Yoga-Studio finden.
Irgendwo. Ich glaube, wenn du, ich weiß noch nicht, ob es da eine Studie drüber gibt, aber wenn du mal guckst, von weiß ich nicht, 100.000 Leuten, wie viel davon Yoga machen, wirst du feststellen, dass die Yoga machen, überwiegend in Großstädten wohnen. Also, weil ich glaube nicht, dass hier auf dem Land irgendeiner wirklich Yoga machen oder Pilates oder sowas.
Nicht in der Form. Ich glaube, dass sie es ein bisschen mehr wieder für sich. Also Yoga ist ja in so eine Form gepresst, indem man dem Menschen hilft, aus dem Stress rauszukommen. So, aber Yoga, Meditation, all diese Dinge. Ich glaube schon, dass es das auch hier gibt. Aber ich glaube, ein bisschen mehr an das Individuum angepasst.
Ja, was mir auffällt, für alle, die jetzt mal demnächst irgendwie in der Großstadt sind, Berlin, München, Frankfurt, egal. Beobachte mal die Leute, das mache ich mitunter ganz gerne, wenn ich nur an der Ampel stehe, im Auto warte, während der Rotphase. Die gucken entweder auf die Erde, um nicht irgendwo reinzutreten, oder sie suchen irgendwas. Aber es ist keiner irgendwie, der sozusagen normal läuft. Also es ist immer ein Gehetze, ein Gesuche und nach unten. Entweder gucken sie nach unten oder gehetzt nach vorne. Oder suchen irgendeine Hausnummer oder suchen einen Blick oder sowas, ne? Und das ist das, was du vielleicht ein bisschen mit entschleunigt meinst, wenn du hier auf die Straße stellst und siehst hier vorne unser Little Italy, wenn wir da rausgucken. Das ist so geil. Wir wissen mittlerweile da hinten, der Mann im letzten Haus, der kommt halt in Unterbuchse morgens da raus, hat oben nichts an und das macht er jeden Morgen. Das ist verrückt. Und dann bastelt er irgendwas. Und wenn er nur Unkraut zuppelt. Und
er hat den Hänger gerade zurechtgestellt und nach an das Auto geschraubt und so weiter und so fort. Ist dann aber bestens gestylt mit dem Auto weggefahren. Ja. Jetzt habe ich den Gedanken verloren. Verdammt.
Ich muss mal die Holzkohle rausdrehen.
Kriegst du das hin? Du hast noch zwei Meter Kabel. Zwei Meter,
ja. Nur wenn die Leute sich wundern, was das für ein Geräusch ist. Was ich immer hinterfrage, ist, es gibt so viele unfassbar unglückliche Menschen, die irgendwelche Mechanismen, das aber... lieber sich in Therapie begeben, um jetzt macht das weg, dass ich unglücklich bin, und dann soll er ihnen am besten irgendwie was verschreiben. Da gibt's auch bestimmt was für, ne? So Antidepressiva oder sowas. Mach das bitte weg, Doktor. Statt irgendwie sich mal zu überlegen, ob es nicht vielleicht auch das ein Ortswechsel das Richtige ist. Wir haben ja heute darüber gesprochen, dass du ein Problem nie auf der Ebene des Problems löst. Und wenn du jetzt versuchst, irgendwie, viele wissen ja auch nicht, dass sie von der Stadt gestresst sind, von der Großstadt gestresst sind.
Also, sie erlauben sich das nicht, dass es so sein könnte.
Ja, genau, weil sie sagen, ja, das stresst mich doch nicht. Aber in Wirklichkeit, weißt du, das Schlimmste, was ich immer höre, ist, wenn so Leute, die an Bahnhöfen wohnen oder an lauten Straßen, die sagen, ja, das hörst du höchstens in den ersten zwei, drei Wochen und dann hörst du das nicht mehr. Weißt du, dieses Argument höre ich dann immer. Und ich dann, doch, du hörst es noch, nur du hast es gelernt auszublenden. Aber dein Hirn hört es immer noch, weil es muss es ja ausblenden. Das heißt, dein Hirn hört die ganze Zeit den Lärm, hört das Grumpy-Ding, du blendest es immer mehr ab, du gewöhnst dich an eine Situation, die eigentlich für einen Menschen, sag mal, den Homo sapiens, wenn wir es jetzt mal in der Genesis betrachten, aus einer Million Jahren, ja nicht normal ist. Als der Homo sapiens sich entwickelt hat, da gab es ja keine Großstädte. Also unsere Genetik liegt ja noch, sie ist ja Jäger und Sammler. Und natürlich kannst du auch in der Stadt jagen und sammeln, aber
deswegen jagen und sammeln sich so viele durch Tinder und Co.
diese Geschwindigkeit, die wir in der Großstadt erleben, und der Lärm, der gehört ja nicht auf diese Welt, die ist ist ja sozusagen künstlich erzeugt. Und dass dich das irgendwann krank macht, das ist auf den Außen betrachtet relativ normal. Nur die Leute, die drinstecken, die merken das ja kaum noch.
Und du kannst jetzt natürlich nicht es gibt die sich damit gut fühlen, das möchte ich nicht. Ich kann nicht sagen, dass jeder in der Stadt krank ist so oder krank wird. Das würde ich so nicht, so weit würde ich nicht gehen. Ja, ja, glaube ich dir, aber also so weit möchte ich nicht gehen. Und ich möchte auch nicht sagen, lass das mit der Therapie, sondern zieh aufs Land. Sondern ich möchte aber sagen, wenn ich merke, dass ich über irgendwas gestolpert bin und ich komme schon alleine nicht klar, dann kann ich nicht die Verantwortung an Therapeuten abgeben oder an Menschen, die mir gerade einen Urlaub machen oder was auch immer. Sondern muss ich es halt ernst nehmen und dann aber auch meinen eigenen Weg weitergehen. Also es hilft nichts, eine Therapie zu machen in der Hoffnung, mit Medikament oder Worten ein besseres Leben zu finden, weil die Therapie kann dich nur dahin bringen, dass du halt selbst entscheidest und dass du wirklich auch das nutzt, was du da lernst. Das ist nichts weiter als eine Ausbildung über dein Ich. Viele Leute kennen das Ich nicht und ich weiß gar nicht, ob man es komplett kennen kann, das weiß ich nicht. Aber oft ist es nötig, mehr davon zu verstehen, und ob das jetzt eine Yogastunde macht, ob das für manche Menschen, ich möchte mich wahrscheinlich ausnehmen, wahrscheinlich, weil ich die Erfahrung nicht habe, ob das ein Heiler macht, ob das Religion macht oder ob das die Freundin macht oder ob das am Ende doch ein Therapeut macht, ist nicht wichtig. Aber wenn ich einen Weg finde, mich besser ausbilden zu lassen, wer ich denn bin, habe ich doch eine viel größere Chance, auch zu Zufriedenheit zu kommen.
Also ich wage jetzt, aber ich muss mich dafür ernst nehmen, dass Großstädte wirtschaftlich und ökonomisch sinnvoll sind. Kurze Wege und. Ich glaube, dass Großstädte gesundheitlich nicht für den Menschen, also für die Gesundheit und die Mentalhygiene eines Menschen nicht gesund sind.
Ich kann es auch nicht. Ich möchte einfach nicht für so viele Menschen entscheiden, aber wenn ich so drüber nachdenke, ich habe gerade so ein paar Straßen in Düsseldorf vor Augen, die Oststraße, wie hinterm ehemaligen Hort.
Ja, aber wie stolz sagen denn Großstädter?
Das ist das Allerschlimmste.
Das Stolzeste, was Großstädter sagen, ist, wir sind in eine Gegend gezogen, die ist aber auch grün. Da kommst du raus und bist gleich im Grün. Da sind sie dann mega stolz drauf. Also zieht es ja die meisten auch raus aus diesem Lärm. Also, weißt du?
Das meine ich aber auch gerade mit, wir wissen oft ja gar nicht, was uns stresst. Wir wissen oft auch gar nicht, wie wir funktionieren. Ich mache es mal ganz billig. Die Farbe Grün ist die uns am ehesten ein bisschen glücklich macht, wenn wir gucken, wie wir auf Farben reagieren. Hm. Sogar übrigens weg von der Pflanze, was ein bisschen traurig ist.
Blau, aber eine grüne Blau Wand. Noch mehr als grün, ne?
Ist das so?
Ja, wegen Himmel und
Sonne. Ist das so?
Und
so. Ja, ja. Ich habe neulich noch grün ein paar Mal gelesen. Völlig egal, aber wir entschuldigen uns ja oft damit auch. Ich könnte es nicht, ich möchte nur nicht für andere entscheiden. Ich habe im Freundeskreis 2-3 Leute, die sagen, dass die krasseste Großstadt sie entspannt, weil sie abends so schön ruhig wird.
So.
Ich für mich merke immer wieder, dass mich sogar Rating mit 93.000 Einwohnern oft stresst. So, und deswegen. Ja. Das ist halt, aber es geht ja gar nicht darum, dass ob man jetzt aufs Land zieht was oder in die Stadt zieht.
Ja,
es geht darum, dass man sich aber versucht zu verstehen, was man will. Ja, das ist ja der Kern.
Meine, wenn du jetzt draußen bist in der, ich sag mal, wenn du jetzt jemand aus vom Land in eine Großstadt schickst, dann hat er das Gefühl, da sind nur Freaks unterwegs. Wenn du in der Freakdichte wohnst, dann hast du natürlich nicht das Gefühl, dann geht's dir ja gut. Und ich sage aber, dass dein Gehirn, das natürlich irgendwie wegblenden kann, du das vielleicht gar nicht so aktiv wahrnimmst. Ich glaube aber, es erreicht dich trotzdem. Es wird nur ausgeblendet, ein Stück weit. Der Lärm ist sowieso da.
Bei mir rennst du offene Türen ein, weil mir ja immer alles zu schnell, zu hektisch, zu negativ, zu grumpy, zu was auch immer ist, was ich da erlebe. Hm. Ich weiß noch nicht, ob ich für alle Menschen sprechen möchte in dem Punkt, aber bei mir.
Na, ich glaube, ja, was heißt für alle Menschen sprechen? Also du kannst Soldaten in den Krieg ziehen und kannst sagen, sie sind geborene Soldaten, aber die fühlen sich auch nicht wohl an der Front. Also, weißt du, da kannst du sagen, ja, es gibt bestimmt Soldaten, die fühlen sich wohl. Ja, klar, dann sind die aber von vornherein schon kaputt. Das ist jetzt vielleicht auch irgendwie ein Scheißvergleich, aber du weißt, was ich meine.
Ja,
ich wollte es jetzt nur bebildern.
Ja, voll.
Und was ich halt merke, ist, gerade in der Diskussion, wir hatten auch auf dem Boot heute ein paar Gespräche darüber, dass diese Übermoral, dieses Übermoralisieren, was wir gerade, diese Political Correctness
und also da können wir gerne mal reingehen.
All die Geschichten kommen ja nicht vom Land. Wenn du hier in Mecklenburg jemanden, People of Color, der weiß nicht, was du meinst damit. Weißt du? Sowas kommt aus Großstädten, weil da die Konflikte natürlich vorhanden sind, größer sind und der Raum begrenzt. Und die Leute viel eher in den Konflikt geraten als hier draußen. Mhm. Und ich glaube, dass da auch vieles, wie soll ich das sagen, wird immer ganz, ganz oft so diese Prenzlberg-Moral oder diese Prenzlberg-Politik und sowas. Ne?
Das geht immer nur der in Berlin so Intuit ist.
Aber
du meinst, dass so gerade Hippie und Innen ist wahrscheinlich, ne?
Oder? Das ist so. Soll ich sagen, Leute, die in Prenzlberg wohnen, die sollten sich nicht, Gesetze über den Wolf
diskutieren.
Genau. Weißt du? Weil bei denen fährt der Wolf nicht mit dem Fahrstuhl in die Bude.
Ja.
So, das wird selten passieren.
Ja, genau.
So, da sollten Sie lieber einen fragen, der wirklich damit zu tun hat, sich auskennt. Ein Schäfer und vielleicht noch einen, der sich mit Wölfen auskennt oder sowas. Genau. Aber das sollte man nicht
lass uns da mal kurz ein bisschen rein, weil das ist ein Teil dieser Essenz, die ich mit Sicherheit mitnehme von dem Tag. Erstmal hast du irgendwo in der Diskussion halt gesagt, das haben wir hier auch schon oft gesagt, so viele Seiten von allem gibt. Also wenn die Wolfsdiskussion, die hat ganz, ganz viel, da gibt es die Erzieherin oder die Mutter von den Kindern, die am Rand vom Wolfsgebiet wohnen, die sich Sorgen machen, die sofort von Naturschützern und Artenschützern aufs Maul bekommen, wenn sie die Sorgen nur äußern. Wobei man ja als Wolfsbotschafter, so heißen sie ja, oder als Förster auch, darüber sprechen kann und diese Sorge begründen oder beruhigen oder vielleicht auch bestätigen kann oder so. Man redet nicht mehr über die Dinge, ist so ein bisschen mein Eindruck, sondern man schreit direkt auf. Und wir hatten ganz spannend das Gespräch, was ja jetzt hier im Podcast immer mal wieder auch kam, warum ich im Besonderen mich so viel entschuldige. Wobei es hieß irgendwie auch wir. Das,
ich entschuldige mich nicht so oft wie du.
Also, aber es scheint irgendwie auch schon mal zu kommen.
Ich passe ein bisschen mehr auf, na klar, ja. Weil es durchaus Dinge gibt, die ich dann auch einsehe. Aber ich denke, ich finde, es darf nicht so übertrieben sein, dass du keinen Satz mehr von vorne bis hinten bilden kannst, ohne dich permanent bei allen dafür zu entschuldigen, dass du irgendeine Opferrolle nicht bedacht hast.
Genau. So, und das ist mir in den letzten Jahren immer mehr so in die Kommunikation gerutscht, gerade wenn andere dabei waren, in welchem Radius auch immer, wenn es halt mehr waren als 2, 3, 4, mit denen ich dann so rumgehangen habe. Und jetzt kam ja dann auch, das ging ja so weit, dass die Sendung kürzlich, in der wir ja wirklich einfach die ganze Sendung aneinander vorbei diskutiert haben, also eigentlich ist das eine Sendung, die kannst du eigentlich keinem zeigen, die wurde jetzt mehrfach von Menschen, die ich wirklich sehr, sehr, sehr ernst nehme im Leben, als die beste Sendung überhaupt beschrieben, weil es da eben nicht so war. Und da habe ich viel drüber nachgedacht, da haben wir heute viel drüber gesprochen und das war sehr spannend, weil wer mich ohne Podcast, ohne Fotografie, ohne all diese Sachen kennt, sondern vielleicht aus dem Krankenhaus oder aus dem Rettungsdienst, Falk ist bequem, unbequem. Ich bin eigentlich immer der gewesen, der über all die Dinge super gerne gesprochen hat, über die man nicht spricht und der gerne die Fragen gestellt hat über die Themen, über die man nicht spricht. Politik,
Das sind es mittlerweile gibt's genug heiße Eisen, die du im Podcast, wenn das Mikrofon an ist, eben nicht sprichst. Und da,
ja, aber das ist schade.
Das finde ich mittlerweile, sind wir da an einem Punkt angekommen, wo sich neulich, ich habe es ja gesagt, der Boris Palmer von den Grünen auch zu geäußert hat auf seiner Facebook-Seite, wo ich dachte, dass es so weit ist, dass ein Grüner sich rechtfertigt und sagt, von dem gefordert wurde, er möge doch aus der Partei austreten, weil er irgendwelche Sätze formuliert hat, die vielleicht nicht nach so einer Übermoral politisch korrekt waren. Das gibt mir doch schon zu denken, weil ich habe beobachtet, und das habe ich dir heute auch schon gesagt, ich habe beobachtet, dass die so eine Übermoral fahren, also die wirklich sofort, wenn du nicht People of Color, sondern einen anderen Begriff wählst, sofort unter der Decke hängen, rumschreien und dich angiften, dass die nur im Netz und nur in der Öffentlichkeit diese Übermoral fahren und im Privaten, die niemals nicht A, durchhalten, B, selber leben, weil es, also ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ich kenne ein paar, die wirklich sehr laut sind im Netz und sehr laut diese Übermoral abfeiern, ja, und ich wirklich für jedes, das alleine, dass ich von Compagnon damals eine Büffelledertasche hatte, da habe ich mich angefeindet worden, wie ich denn nur eine Ledertasche haben könne. Und dieselben sind aber wiederum in anderen Dingen so unmoralisch, wo du davor stehst und denkst, Alter, du bist im Kleinen viel schlimmer, du bist der größte Nazi ist das falsche Wort, aber der größte, du weißt, was ich meine.
Ja, ja. Ich habe von ganz, ganz, ganz krassen Leuten, wo ich mir dann frage, was machst du da, warum machst du das und so, richtig böse Nummern anhören müssen wegen der Kreuzfahrt, ohne dass sie wussten, Hintergründe hatten und so weiter und so fort. Kreuzfahrt, Stichwort, Trigger, böse, fertig. So. Ja. Und genau das ist es ja, wenn ich überlege, was ich für wertvolle Gespräche hatte, aber auch was wir vielleicht gemeinsam vor allen Dingen am Ende dabei raus hatten, wenn ich dann mal Fragen gestellt habe, die man so nicht stellt. Ich habe gerade schon gesagt, im Rettungsdienst, ich habe Rückseite Hauptbahnhof, war das Ende meines Wachgebiets. Mhm. Heißt, ich habe regelmäßig die Junks bei mir im Auto gehabt. Mhm. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch das falsche Wort verwendet. So, für mich bleiben es die Junks immer. Die Junks waren sehr, sehr, ja, sie waren unkompliziert. Ich habe noch von keinem Junk eine Bedrohung, ein Schimpfwort oder sonst irgendwas gehört. Und wenn sie dann das Medikament bekommen haben, was sie aus der Bewusstlosigkeit holt, dann musst du sie mitnehmen, aber sie sind halt dann fit und am Start. Und ich habe sie alle gefragt, wie sie da hinkommen, wo sie sind. Und niemand von denen hat jemals sich darüber beschwert, sondern ganz im Gegenteil, wir haben ganz tolle Gespräche geführt. Wenn ich auf der Party mal davon erzählt habe, war immer irgendwer dabei, der sagte, wie kannst du dir sowas fragen? Das ist total
despektierlich,
distanzlos, was auch immer. Und ich habe dann gesagt, nein, ich führe super Gespräche und wir haben nachher eine gute Zeit und so. Hat niemand verstanden. Oder im Zivildienst am Flughafen, da arbeiten halt oder arbeiteten zu der Zeit ein überwiegender Teil der männlichen Boden- und auch Luftbesatzungen sind halt homosexuell. Und ist halt so. Und bei der LTU zum Beispiel damals, das Lufttransportunternehmen Düsseldorf, die gibt's ja nun nicht mehr, war es so, dass du dich jetzt, wenn du dich als Steward beworben hast, als Flugbegleiter beworben hast, war es sehr sinnvoll reinzuschreiben, dass du ein homosexuelles Leben führst, weil du dann eher genommen worden bist. Und in dieser Community war ich einer der wenigen Hetero-Zivis, Und habe es total abgefeiert, diese Welt kennenzulernen und habe alle Fragen gestellt, die man nicht stellt. Und da war niemand dabei, der auch nur einmal hinterfragt hat, was ich da für schlimme Fragen stelle. Bis hin in die Sexualität, wo dann aber, also einfach, weil du es dann aus der Erlebenswelt mal bekommst. Wenn du darüber sprichst, sagen sie, du kannst doch nicht fragen. Doch, kann ich.
Alleine, dass wir beide zwei alte weiße Männer uns...
Wir sind keine alten weißen Männer. Ich will es nie wieder von dir hören.
So ein Gespräch führen, führt schon dazu, dass mit Sicherheit wieder ein Haufen Mails kommt.
Ja, ne, aber die Werbung ist ja jetzt gerade die ich mache, wieder tatsächlich dahin zurückzukommen. Weil was mir heute wirklich... Da habe ich tatsächlich dann... wirklich gemerkt, so ja krass, aber wenn ich, da habe ich mich auch daran erinnert, wie oft ich die Rückmeldung bekommen habe. Manchmal bist du in dem, was du fragst und sagst, ganz schön krass, aber, und dann ging es ins Positive, weil Leute ja eigentlich ganz gerne über die Dinge reden, über die man nicht redet, so. Aber oftmals. Ja
auch ganz viel Unsicherheit oftmals.
Ja, oftmals ist die Zeit gar nicht da, das nachzufragen, Steffen. Ja. Also dann sagst du jetzt irgendwas, was vielleicht komisch klingt. Ja. Sag mal irgendwas, was Schlimmes, sag mal was.
Wir haben uns heute darüber unterhalten, dass du Caro gefragt hast, wie sie das empfindet, wenn du sie fragst, wo sie herkommt.
Ja.
Und dann hast du gesagt, dass du das aus einer Neugier machst, weil du Andersartigkeit als Magnet empfindest. Und ich sage, das geht mir genauso. Mhm. Also bei mir ist so, dass ich tendenziell jeder, der irgendwie anders ist als ich, dass ich den interessant finde. Viel interessanter.
Ja, ja.
Das führt auch dazu, dass People of Color und so, dass das eher Leute sind, die mich anziehen, ich mehr mit denen zu tun haben möchte als mit anderen, weil ich das einfach interessant finde. So, jetzt ist es aber so, hast du Caro gefragt, wie sie sich denn dabei fühlt.
Ja.
Und das hatte ich ja mit Caro, dieses Gespräch, auch schon öfter. Sie nimmt es ja jetzt auch locker irgendwie. Aber diese Frage impliziert ja immer, du bist nicht von hier. Und diesen Perspektivwechsel, den mal sich zugestehen und sagen, ja, stimmt, wenn ich den ganzen Tag immer gefragt werde, wo kommst du her, wo sind deine Wurzeln, kriegst du jedes Mal gesagt, Alter, du bist offenbar nicht von hier. Mhm, jetzt empfindest du das vielleicht nicht so, empfindest du das nicht schlimm. Wenn du aber in der Haut steckst und permanent gefragt wirst, wo kommst du her, kriegst du permanent die Information, du bist aber nicht von hier oder du gehörst hier nicht hin. So. Und dass das nicht nur nervt, sondern auch wehtut vielleicht, das kann man durchaus dann nachvollziehen.
Ja? Das kann man nachvollziehen und ich will es noch weiter betreiben. Ja. Wir haben aber oftmals zu wenig Zeit, das Ganze dann aufzuklären. Ja. Weil also in dem Gespräch habe ich diesen Punkt verstanden und gleichzeitig aber auch Caro sagen können, warum ich frage. Also so.
Ja.
Und das ist ja oftmals dann das Ding, was dann ausbleibt. Also es gibt bestimmt Menschen, die fragen nur aus Gewohnheit, weil irgendwer kommt woanders her und das klingt dann auch vielleicht so ein bisschen komisch und dann ist es vielleicht so ein
Ja, aber was ich nicht möchte ist, dass du aufgrund so einer Frage, und das ist diese Überpolitical Correctness, als Rassist beschimpft wirst.
Ja, genau.
Und dann sagen die Leute, das ist aber rassistisch.
Aber weil wir Zeit hatten und nicht Stress hatten, wie wir in der Kommunikation sonst immer hatten, konnten wir ja genau darüber reden. Mhm. Wir konnten das ja klären. Also wir konnten ja quasi uns darüber, ich habe meine Information bekommen, gleichzeitig hat Caro die Information bekommen, warum ich diese Frage gestellt habe. Dazu ist ja im Leben sonst ganz aber oft gar keine
gleichzeitig
Zeit.
Gleichzeitig hast du am Anfang auch rumgestottert, bis Caro irgendwann gesagt hat, jetzt sag's doch einfach.
Ja, und das ist das, was mich tatsächlich ein bisschen ärgert und wo ich mich mit beschäftigen werde in den nächsten Wochen, weil ich es viel mehr schätze, der zu sein, der viele Dinge anspricht. Also ich finde ja immer, man kann über alles reden im Leben. Und ich meine ja sogar alles, ohne irgendwas auszunehmen. Und gleichzeitig führt aber, naja, ich will jetzt nicht sagen die Öffentlichkeit, aber wenn man Menschen halt hat, die zuhören, führt es dazu, weil die Welt gerade so viel beurteilt, was wir sagen dürfen und was wir nicht sagen dürfen und so, führt dazu, dass jemand, der immer das Maul gerade hat, also aber im Positiven jetzt, sich nicht mehr traut. Und das ist in letzter Zeit so viel Rückmeldung gewesen, dass ich mich da jetzt mal echt dran bewege. Also das ist hochspannend. Und Punkt.
Das ist ja hochspannend. Also ich glaube, das kann, und das ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet, in der wir leben. Du wirst halt von Leuten mit solchen Vorwürfen konfrontiert, die dich nicht wirklich kennen, die dich vielleicht aus dem Netz kennen, ein paar Posts von dir gelesen haben. Und dann das Gefühl haben, dich einschätzen zu können, ja, und dich dann belehren. Das würde dir im echten Leben ja nicht passieren. Ich würde dich ja, wenn ich dich kenne, mit dir befreundet bin, im Real Life, face to face, weiß ich ja, dass du kein Rassist bist, weil du solche Fragen stellst oder sowas, weißt du?
Genau.
Das weiß ich ja. Wenn du jetzt jemand Fremdes aus irgendeinem Internetforum bist oder sowas, dann kann ich mir da ja nicht sicher sein. Und es ist natürlich auch ein bisschen ja, dieser Zeit geschuldet, dass wir uns gar nicht mehr richtig kennen und auch gar nicht mehr so richtig mit Leuten lange auseinandersetzen wollen. Außer sie zu belehren, also ich will mich da nicht einschließen, aber es gibt so unglaublich viele Leute, die wahnsinnig Spaß dran haben, jedem wegen irgendeiner falschen Formulierung zu belehren. Mhm. Also wenn du dir teilweise die Kommentarspalten unter auch großen Artikeln vom Spiegelstern,
das geht nicht,
FAZ,
nicht.
Süddeutsche anguckst, ja. Das ist unfassbar.
Ja, in den Artikel will ich jetzt, wir haben nur noch ein paar Minuten, gar nicht so tief reingehen, aber du hast mir neulich auch einen ganz, ganz tollen Text geschickt zu so einem Thema mal. Ja. So, dass wir einfach, wir teilen ja einfach manchmal so das, was wir sehen oder lesen miteinander. Und da ging es unter anderem darum, dass wir so eine Sucht haben. Wie stand es da drin? Ich weiß nicht, ob ich es jetzt in meinem Gehirn zurechtgeknotet kriege.
Ja, es ist die Sucht nach Aufmerksamkeit, die Sucht nach Anerkennung.
Also, ja, wir haben aber durch die sozialen Medien, durch die Möglichkeiten der sozialen Medien, irgendwann gelernt oder vermeintlich, dass wir eine unglaublich hohe Relevanz haben.
Ja, haben wir aber nicht.
Und es war vor Social Media, klar soll jeder wählen gehen, jeder soll mitgestalten, das ist im gewissen Rahmen schon richtig, aber im Ideal ist es ja so, dass du das mitgestaltest, wo du dich auch mit auskennst. Also, wenn ich jetzt keine Ahnung von Pflanzen habe und du hast den ganzen Garten voller wundervoller Pflanzen und du fährst in den Urlaub, dann werde ich sagen, ich mache alles für dich, aber frag jemand anderen für die Blumen, ich bringe sie um. So, und wenn mich jemand fragt, ob ich ihm die Kupplung wechseln kann, dann werde ich ihm sagen, ich kann keine Kupplung wechseln, ich habe zwei linke, du verbrennst die oh Gott, Steffen verbrennt sich die Zunge. Ich weiß halt, wo meine Grenzen sind und erwarte das so ein bisschen auch von den Menschen. Schuster, bleib bei deinen Leisten, habe ich in den letzten Jahren und Monaten sehr, sehr oft auch im Podcast gesagt, weil ich halt nicht verstehe, dass wir alle uns immer irgendwie so wichtig fühlen, dass wir zu allem was sagen müssen. Wir sind im Moment gerade keine Virologen, wir sind aber auch keine Politiker, keine Politikwissenschaftler, keine Soziologen ganz oft und kümmern uns um Dinge, von denen wir halt nicht wissen, was
geht. Ja, guck dir doch diese Corona Hygienedemos oder diese Berlin-Quatsch-Demos an da irgendwie, wo man gegen ein Virus ist, so ein Käse. Also weißt du, wo man das Aufsetzen einer Maske als eine dermaßen Grundfreiheitsberaubung ansieht. Warum gibt es solche Demos? Vor allem bei uns in Deutschland, in dem freiesten, liberalsten Land der Welt, wo du wirklich, wo Leute auch wegen ihrer Meinungsfreiheit auf die Welt gehen, auf die Straße gehen, wo es in keinem anderen Land gibt es diese Art, also gibt es schon in anderen europäischen Ländern natürlich, aber wir sind ja jetzt in Weißrussland, ja, das macht uns ja gerade richtig vor, wie wir hier auch in Europa, nicht weit von hier irgendwie, wie wenig du da sagen kannst, dass Leute fliehen aus dem Land, weil sie um ihr Leben fürchten müssen.
Ja.
Und wenn du nach Asien gehst, dort ist das Tragen einer Maske völlig selbstverständlich. Also ich war ja nur wirklich oft in Vietnam. Da haben so viele, ich will keine Prozentzahl, aber wenn du durch die Stadt guckst, dann siehst du mehr Leute mit Masken als ohne. Und das ist völlig normal für die, weil die leben damit, dass es da öfter mal eine Grippe gibt oder sowas. Die haben auch nicht dieses Gesundheitswesen, was wir hier haben. Das heißt, dort schützt man sich gegenseitig. Das ist auch eine Art des Respektes. Du schützt ja mit der Maske nicht dich selbst, sondern andere vor dir.
Ja, das ist dieser Punkt, wo ich sage, diesen abgedroschenen Satz, uns geht's zu gut, den kann ich trotzdem nicht oft genug sagen, weil um Gottes Willen, was ist denn los, wenn ich den anderen nicht schützen möchte? Also wenn es um mich geht, dann ist es ja nicht das Problem. Wenn es nur um die FFP2-Masken oder FFP3-Masken geht, die ich ertrage, um selber, dann sollen sie weglassen. Aber in der Situation jetzt ist es ja so, dass wir den anderen schützen. Und spätestens dann mache ich es auch ohne die Überzeugung. Weil ich auch mit die Message alleine, die ich strahle, wenn ich es nicht trage, ist ja schon feindlich meinem Umfeld entgegen und so.
Ja, du sagst ja einfach, pass mal auf, mir ist doch scheißegal, wenn du durch mich krank wirst. Das ist ja die Aussage, die du triffst, wenn du keine Maske trägst.
Genau.
Und natürlich nervt die manchmal, aber...
Ja, bei den Temperaturen vor allen Dingen habe ich die
Tage. Ey, ganz ehrlich, es gibt genug Masken, durch die du auch Luft kriegst. Weißt du? Und ich finde auch mittlerweile, jetzt gibt es mittlerweile Masken, ganz am Anfang von Corona hat man das nicht, aber ich fände es auch völlig selbstverständlich und normal, dass am am Eingang von Geschäften, dass man sich da eine Maske zieht aus einem Spender oder sowas. Ja. Mittlerweile müsste das Usus sein, weißt du? Ja. Dann zahlt man seine 50 Cent. Aber die verkaufen ja immer noch die Masken für 10 Euro, zwei Stück.
Wir reden sehr, sehr viel auch hier im Podcast über diese Maskenverweigerer und Hildmanns und was, wie sie nicht alle heißen, die Freaks.
Haben wir viel
und die haben, naja, ja, also zumindest reißen wir solche Themen an. Ja. AfD und Kram. Und wenn du dann wirklich nachguckst, wie viele sind es denn, sind es immer total wenig. Und das ist das, was mich auch so verwundert. Wir nehmen ganz viel als so laut und schlimme Bedrohung wahr. Und wenn wir fragen, wie viele Menschen in wirklich großen Umfragen hinter den Schutzregeln der Bundesregierung stehen oder der einzelnen Länder stehen,
dann ist es die Mehrzahl.
Dann hast du mehr als 90%, deutlich mehr als 90%, die dahinter stehen. Und wir glauben aber, dadurch, dass die Medien sich ja natürlich das rausholen, wo am meisten Leute zuhören, weil die Werbung muss bezahlt werden, die zwischen den Nachrichten kommt und so. Ich will jetzt nicht zu laut die Medien in die Schelte nehmen, aber das Wording ist schon weit dramatischer, als die Welt da draußen aussieht. Problem ist nur, wenn 15 Leute auf dem Marktplatz stehen und glauben, sie sind 1500, schreien sie doppelt so laut. Ja. Dann schreien sie wie 150. Und wenn sie nächste Woche glauben, sie sind 300, dann potenziert sich das Ganze hoch und dann kommen plötzlich Leute dazu, nur weil da viele sind.
Ich hatte
das
dir
ist eine
ja,
Gefahr,
hatte
die kommen.
Dir, ja, wir hatten ja eigentlich letzte Woche, wir haben eine Sendung ausverlassen, ne?
Stimmt,
übrigens. Ja. Ja. Aber ich hatte dir ja geschrieben, dass ich eigentlich ursprünglich mal die Idee hatte, das Thema mal aufzugreifen, also diese Demos, weil kurz davor in Berlin diese 1,7 Millionen Menschen, die nicht durch Berlin gelaufen sind, die da 17.000 waren. Und ich bin, weil ich an dem Tag einen Job hatte in Berlin, am Brandenburger Tor vorbei und habe diese Leute gesehen. Und das ist das eine, wenn du weißt, dass es solche Spinner gibt. Mhm. Das andere ist, wenn du sie siehst und sie vor dir stehen und du läufst da durch und denkst, Alter, die haben wirklich solche Schilder. Die haben wirklich Aluhüte auf. Und dann ganz viele mit diesem QAnon, also diese, die wirklich dran glauben, dass das, was sie kennen, die QAnon-Theorie? Also wo du
diese alte Kiste, die schon seit
ich die Weltelite, die Kinder und in unterschiedlichen Lagern gefangen hält und der Blut trinkt und sowas.
Ja,
und da glauben die wirklich dran und dann brüllen die da rum und gehen dann auch Journalisten, die dann irgendwie nachfragen, richtig aggressiv an. Wo du denkst, Alter, also die werfen dir vor, also mir, dass ich ein Schlafschaf bin und mich einlullen lasse von
genau.
der Bundesregierung. Ja. Aber die haben sich so dermaßen granatig irgendwie auf diese Verschwörungstheorie eingedreht, die ja viel alberner ist und viel schlimmer und alles, und laufen der hinterher.
Das ist halt eine wahnsinnige Angst.
Ja.
Das ist eine wahnsinnige Angst, die sie entweder von ihrem besten Freund haben, von ihrem Partner haben, von was auch immer haben. Und eine Orientierungslosigkeit einfach. Wir haben
ich glaube, das ist auch ein Drang, eine eigene Stimme zu kriegen. Also ich glaube, dass viele wirklich, das, was wir vorhin gesagt haben, glauben, dass sie relevant sind. So als
das klingt zu
so
hart, ne?
Das
aber,
klingt
also,
hart, aber es ist
ich bin auch kein Freund davon, übrigens, diesen Satz, wir sind nur kleine Leute, den hasse ich wie die Pest, ne? Ja. Da werde ich wirklich auch dann, da rede ich da rein. Selbst wenn ich die Leute nicht kenne, wenn ich sowas mal höre. Oft werden Kinder ja von vornherein so aufgezogen, wir sind ja nur normale Leute oder so.
Aber das Ding ist halt, wir leben in einer Demokratie verrückt. Und
ja, warte,
wählen alle 4 Jahre und du hast dich in der Demokratie der Mehrheit zu beugen. So einfach ist es. So.
Genau.
Und wenn die Mehrheit Plan A hat, 60%, keine Ahnung wie viel, und diese 60% bilden sich aus auch wieder einem Konglomerat einer Interessensgruppe, nennen wir sie mal große Koalition, dann hast du dich einfach unterzuordnet oder du hast eine andere Idee und schaust so viele Menschen um dich, dass diese andere Idee verfolgt wird.
Du kannst in die Opposition gehen, aber in der Opposition musst du keine Scheine schmeißen.
Ja.
Das ist ja so diese gewisse Ehre, die dann da besteht und so. Und davon ist halt sehr, sehr viel in dieser Selbstüberschätzung, wie oft haben wir heute das Wort Überhöhung übrigens benutzt, geht darin halt verloren. Und ich weiß aber noch nicht wie. Ich würde mich so freuen, wenn wir dieses Schuster bleibt bei deinen Leisten so ein bisschen mehr vermitteln könnten. Weil warum soll ich irgendwo mitschreien, wo ich gar nicht weiß, worum es geht und nur irgendwer, der nett ist, hat mir, also weißt du, ich folge ja in der Regel dann keinem Faktum, weil ich kann das ja gar nicht beurteilen. Ich folge ja in der Regel einem Guru, einem Redelsführer, einer Geschichte, einem was auch immer.
Ja, wenn du mittlerweile, wenn ihr euch da draußen macht's, den Spaß macht, Attila Hildmann mal wirklich im auf YouTube anzugucken, was der bei den letzten Demos rausgehauen hat, das ist ja weit ab von der Typ hat noch alle Tassen im Schrank. Also das ist ja wirklich schon weit drüber. Also weißt du es ist wirklich schon so weit drüber, dass du dem eigentlich müsstest du mal gucken, ob der nicht irgendwo in eine Klapse gehört. Also was der da rumbringt.
Fachlich betrachtet ist das so. Dann können wir jetzt tiefer. Ja, naja. Also ich will das jetzt nicht zu weit aus, das müssen andere entscheiden, aber von dem, was ich in meinem Leben so gelernt habe, ist es so. Punkt. Ja. Du kannst einen Menschen nicht zwingen. Das Ding ist, wir haben in Deutschland ja diesen Punkt mit der Eigen- und Fremdgefährdung und dann, wenn jemand eigen- oder fremdgefährdend agiert, dann geht der auch, wenn er nicht möchte. Hm. In dem Fall ist das meiner Meinung nach gegeben, aber ich habe es nicht zu entscheiden.
Ja. So. Man darf es natürlich auch nicht größer machen, als es ist, das hast du richtig gesagt. Die bilden ja nicht die Mehrheit der Leute ab.
Es sind unglaublich wenig. Ne, das stimmt nicht, aber
es ist so viel, wenn du sie siehst, aber im Vergleich,
genau,
im Vergleich zum Rest,
die
damit nicht mit d'accord sind, ist natürlich erstmal ist wirklich wenig. Ja.
Genau. Und aber das, sie selbst fühlen sich, wenn es heißt, es sind 1,7 Millionen, ein Ungleichmächtiger, wenn sie, auch wenn sie nur 1.700 oder 17.000 waren. Mhm. Aber auch im Anders, also es übt viel mehr Druck aus, nur wenn gesagt wird, das. Ja. Und das zu hinterfragen, ist, finde ich, auch ein bisschen unser Auftrag, nicht nur die Nachricht anzunehmen, weil wir kriegen andere Nachrichten. Wir, du und ich, haben gehört, es sind 17.000 oder 1.700. 17.000. Und auf der anderen Seite hieß es, wir waren 1,7 Millionen.
Ja.
Oder so, und selbst wenn die Wahrheit dazwischen liegen müsste, selbst wenn die dazwischen liegen würde, haben wir auf allen beiden Seiten ein bisschen den Auftrag, zu hinterfragen, auch wenn es vielleicht nicht so schön ist. Wenn ich unbedingt den Aluhut möchte und es sind dann leider doch nur 17.000, dann ist es aber trotzdem noch für mich interessant zu wissen. Und
das ja, wollen ey, ich hatte meisten. Hier neulich hatten wir Besuch von einem Freund, der in Panama lebt.
Oh.
Der ist mit einer Rückholmaschine ist er nach Deutschland gekommen, macht gerade hier Urlaub in Anführungsstrichen, weil die Regeln dort so hart sind, dass er gesagt hat, also das würde sich wahrscheinlich der Deutsche niemals gefallen lassen. Da kannst du nur mit einer bestimmten, also deine Endziffer im Ausweis entscheidet darüber, wie oft, zu welcher Zeit du nach draußen darfst.
Mhm.
Also wenn du eine 7 hast, dann darfst du um 7 raus.
Ja.
Und das auch nur zweimal die Woche zum Einkaufen.
Ja.
Und sonst hast du gefälligst drin zu bleiben. Und das wird rigoros kontrolliert da.
Da sind alle Länder, ist gefühlt wieder noch krasser als wir. Mhm. Wir sprachen jetzt vorgestern, Manfred und Monika, unsere Leute in Parchim, haben die Tochter, eine der Töchter in Mexico City wohnen.
Mhm.
So, und das Kind, wir haben die Videos gesehen, spielt seit Wochen und Monaten entweder im Hinterhof oder auf dem Dach.
Ja.
Weil das der Ort ist, wo das Kind hin darf. Punkt. Und sie machen das Beste draus, wie das immer so ist in diesen Ländern und trotzdem sind da Einschränkungen, die würden sich hier nicht gefallen lassen. Wir haben also viel, viel mehr Freiheiten und trotzdem geht es uns besser.
Ja, ja.
Und, da
ja, und dann wird ja dann auch immer, das Argument höre ich auch sehr oft. Also ich kenne keinen Corona-Kranken.
Ja, Gott.
Oder guck mal, wie wenig krank sind. Also ich kenne eine Krankenschwester, die hat auch keinen Corona-Kranken gesehen. Ja, zum Glück hat sie keinen gesehen. Also hätte ja auch anders laufen können. Ne?
Also eine Zeit lang haben wir im gesamten Umfeld tagtäglich die Horrorgeschichten auch gehört. Ja, ja. Nicht nur die, hier ist jemand krank, sondern wirklich, wirklich schlimme Dinge, die manchmal habe ich überlegt, ob man mal so einen Corona-Podcast machen soll, wo man über diese Dinge redet, aber das wäre wieder nur so mit negativ irgendwie Angst machen und so, das wäre vielleicht falsch gewesen, aber ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich nicht irgendwie jede Woche mir mal so einen Pflegenden oder so eine Pflegende oder eine von unseren Ärztefreunden holen soll, die sich darum kümmern irgendwie. Mhm. Das ist, das mal nach außen zu tragen, ja, dass Leute, die wieder gesundet sind, nach einer gewissen Zeit plötzlich wieder ins Krankenhaus gehen, weil die irgendwie nicht so gut ist und dann an der Beatmung hängen und so. Da gibt es so ein paar Geschichten, das sind sicherlich Einzelfälle, aber es gibt so ein paar Geschichten, die sind dann halt auch beängstigend genug, um den Menschen zu zeigen, dass sie nicht darüber lachen müssen, nur weil in der eigenen Hut keiner krank war.
Hm. Ja. Ja. Falki, das Fleisch ist durch, Gemüse ist durch.
Sehr gerne. Ganz durch?
Ja.
Okay.
Wie
sagt denn die Zeit? 1 Stunde 10 Minuten.
Ja, guck mal.
Ich habe 9 Minuten überlegt, was ich sagen wollte.
Weit überzogen. Das musst du dann rausschneiden.
Das müssen wir jetzt noch diskutieren, wer das rausschneiden muss. Aber das machen wir dann jetzt, wenn das Mikrofon aus ist.
Flieg nächste Woche nach Litauen am Montag.
Was, morgen?
Morgen ist Sonntag.
Wir sind zu spät. Ja. Wir diskutieren das jetzt mal ohne das Mikrofon.
Alles klar.
Ich wünsche euch eine schöne Woche.
Ihr da draußen, viel Spaß, eine schöne Woche. Und ja, hoffentlich bis nächste Woche. Wir versuchen alles Mögliche, dass wir wieder regelmäßiger dran sind.
Ich stelle mich sogar ein bisschen unsicher aus, aber ich glaube, wir kriegen das.
Letzte Woche war es irgendwie so viel los, da ging es nicht.
Schöne Woche, ich freue mich drauf. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.